Wir sprechen heute über Landwirtschaft und Umwelt. Wir beschäftigen uns mit Fragen rund um Boden, um Umweltschutz, um Bio, um Ausdehnung von Obstanlagen in Südtirol, am Beispiel Finchgau. Wir besprechen Fragen der Verbraucher, der Konsumenten, Fragen der Landwirte und Bauern, Fragen, die die Wissenschaft und die Forschung betreffen. Und ich darf Ihnen jetzt ganz herzlich meine drei Gesprächsteilnehmer und meine Gesprächsteilnehmerin vorstellen. Es ist in der Mitte Ulrike Tapeiner. Sie ist Ökologin und Leiterin des Instituts für alpine Umwelt an der EURAG. Sie hat den Lehrstuhl für Ökosystemforschung und Landschaftsökologie an der Universität in Innsbruck inne. Sie hat mehrere Leitungsfunktionen in europäischen Forschungsprojekten. Sie ist Sprecherin des Forschungszentrums für Ökologie des alpinen Raumes. Sie wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Sie ist Dekanin der Fakultät für Biologie und forscht mit Leidenschaft zu Fragen des globalen Wandels im Berggebiet. Dann haben wir Michael Oberholenzer, er ist Biobauer und Obmann von Bioland Südtirol. Er arbeitete von 2000 bis 2007 als Gemeindereferent für Landwirtschaft und Natur und Jugend im Arntal. Im Jahre 2003 stellte er den elterlichen Betrieb dann auf einen biolandwirtschaftlichen Betrieb um. Er ist Initiator und Mitbegründer der Arntal Natur GmbH und Siegfried Rinner ist Direktor des Südtiroler Bauernbundes. Er studierte Forstwirtschaft an der Universität für Bodenkultur in Wien. Er war im Landesforstamt tätig. Er forschte zum Thema Wildökologie. Und von 2004 bis 2006 war er persönlicher Referent des Landesrates für Landwirtschaft Hans Berger. Und seit 2006 ist er Direktor des Südtiroler Bauernbundes. Herzlich willkommen. Wir beginnen bei einer Studie, die die EURAG zusammen mit der Universität in Innsbruck vor etwa einem Jahr abgeschlossen hat. Es ging in dieser Studie um eine Untersuchung der Böden in Südtirol mit, kann man vielleicht sagen, sehr überraschenden Ergebnissen. Die Studie hat nämlich gezeigt, dass der biologische Zustand der Südtiroler Böden sehr gut ist. Warum, Frau Tapeiner, ist diese Studie so positiv ausgefallen? Warum sind Südtirols Böden derart gut?
Vielleicht soll ich zuerst ganz kurz erklären, was wir bei dieser Studie gemacht haben. Ganz kurz darf ich auch korrigieren. Wir haben zwar die wesentlichen Ergebnisse letztes Jahr erarbeitet, aber die Studie wird erst im Herbst dieses Jahres abgeschlossen. Es ist darum gegangen zu untersuchen, wie die Bodenlebewelt ausschaut, also wie viele Bodenlebewesen vor allem jetzt im Bereich der sogenannten Bodenmakrofauna, das sind Tiere, die 2 bis 100 Millimeter groß sind, also sehr klein, sich das anzuschauen, weil diese Bodentiere eine ganz große Rolle für die Bodenfruchtbarkeit spielen. Und wir haben 70 unterschiedlich bewirtschaftete, natürliche, aber vor allem auch landwirtschaftliche Flächen beprobt und sind eigentlich von der Hypothese ausgegangen, dass der intensive Obst- und Weinbau sich sicherlich sehr negativ auswirken wird. Und wir waren sehr positiv selbst überrascht, dass sich das eben nicht so zeigte. Das sieht man oft, dass also so kolportierte Meinungen, beziehungsweise auch ältere Studien, die das etwa für das Weinviertel gezeigt haben oder Obstbaugebiete in der Steiermark, dass die eben nicht einfach eins zu eins umzusetzen sind. Was haben wir nun festgestellt? Wir haben festgestellt, dass etwa am schlechtesten haben die Äcker abgeschnitten. Da waren nur etwa 1000 solcher Bodenindividuen pro Quadratmeter. Obst- und Weinbau liegen bei ungefähr 3000, Grünlandwirtschaft bei ungefähr 5000. Es gibt natürlich immer Spitzenreiter. Unser Spitzenreiter in der Grünlandwirtschaft war eine Wiese in Walten, im Passaiertal, mit über 12.000 Individuen pro Quadratmeter. Wenn man sich das so vorstellt, das ist eine unheimliche Zahl. Und wir konnten auch feststellen, dass etwa Böden in Biobetrieben in der Regel fast doppelt so hohen Besatz hatten. Aber es gibt auch Ausnahmen, auch traditionell oder integriert angebaut, also Flächen, bei denen integrierter Obst- und Weinbau betrieben wird, die hatten auch zum Teil wahnsinnig hohe Werte. Das heißt, der Durchschnittswert ist unterschiedlich, aber einzelne Spitzen hat es in beiden Bereichen gegeben.
Bleiben wir dabei. Das Interessante ist ja, dass gerade integriert angebaute Flächen so gut abgeschnitten haben. Könnte man das jetzt vielleicht so bezeichnen, dass es eine Art Freibrief ist für die Verwendung von Pestiziden?
Nein, das auf keinen Fall, denn es gibt auch andere Untersuchungen, auch rezente, die eben zeigen, dass tatsächlich der Einsatz von Pestiziden, vor allem also gegen den Apfelwickler zum Beispiel, diese Häutungshemmer, die da angewendet werden, oder auch Chitinhemmer, sich schon sehr negativ auswirken. Auch zum Teil auf fliegende Insekten, weil die einfach eben die Entwicklung von solchen, die Entwicklungszyklen von nicht nur Schadinsekten, sondern auch anderen Insekten, Nützlingen stark mit beeinflussen. Also Freibrief würde ich es auf keinen Fall nennen.
Vielleicht können wir ganz kurz definieren, Herr Rinner, etwa 95% der Südtiroler Böden werden ja integriert angebaut. Was bedeutet denn das konkret?
Integrierter Anbau heißt, dass ich nur so viel Pflanzenschutz betreibe, wie unbedingt notwendig und so wenig wie möglich. Das heißt, durch das gezielte Schonen von Nützlingen und durch das Beobachten der Umweltbedingungen spritze ich nur oder mache ich nur in diesem Moment Pflanzenschutz, wo der Befallsdruck so groß ist, dass Schäden an meinen Kulturen entstehen könnten. Durch das ist garantiert eben diesen optimalen Anwendungszeitpunkt dieser Spritzung, und damit wird ganz sicherlich der Einsatz der Pflanzenschutzmittel auf das wirklich notwendige Maß beschränkt, und zusätzlich ist es dann eine besondere Bewirtschaftung des Bodens beim Mulchen, Humuswirtschaft und so weiter, was dann eben dazu führt, dass es dann auch in Bezug der Bodenuntersuchungen dann so überraschend gute Ergebnisse gibt.
Herr Oberholenzer, Sie sind ja Biobauer, Sie bauen selbst biologisch an und haben einen perfekten Einblick und Überblick über den biologischen Anbau auch in Südtirol. Wie bekämpfen Sie denn Schädlinge?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass ein sehr guter Boden oder gute, gesunde Pflanzen, gute Verwurzelung und so weiter, gute Nährstoffversorgung ja, dass da weniger Schädlinge auftreten sollten. Natürlich muss man mit einfachen biologischen Mitteln wie Kupfer, Schwefel, Kalk und so weiter auch Schädlinge bekämpfen, aber es wird ein Bruchteil von dem eingesetzt, wie im integrierten Obstbau eigentlich üblich ist. Wenn wir auch auf andere Kulturen gehen, wie die Frau Tappeiner gesagt hat, am schlechtesten haben Ackerböden abgeschnitten. Da sind, denke ich mal, gehe ich davon aus, dass vor allem auch Maisäcker, Kartoffeläcker und so weiter beprobt wurden. Sie wird mich verbessern wahrscheinlich. Da muss man auch sagen, dass im konventionellen Ackerbau eigentlich sehr, sehr viel eingesetzt wird. Und das ist eigentlich oft sehr bedenklich, wenn man sieht, wie zum Beispiel im Bustertal im Juli, und wenn das Kraut tot gespritzt wird, wenn die Sachen eigentlich so eingesetzt werden, wie es eigentlich, wo einem Biobauern eigentlich das Herz wehtut, wenn eigentlich bestimmte Mittel eingesetzt werden, die heutzutage eigentlich nichts mehr verloren hätten in der Landwirtschaft. Und es gibt biologische Mittel wie das Kraut abschlagen, wie andere Mulchmethoden und so weiter, wie man eigentlich auch anders arbeiten kann. Und da tue ich mich manchmal etwas schwer, das zu verstehen. Ein anderes Beispiel ist der Maisanbau, wo einfach aufgrund der intensiven Milchwirtschaft und der hohen Erträge, die der Mais nun mal bringt, einfach über Jahre, teilweise auch über Jahrzehnte, Mais auf Mais angebaut wird und der Maiswurzelbohrer eigentlich fast nicht mehr in den Griff zu bekommen ist, außer mit sehr schweren Mitteln, die äußerst bedenklich sind, wenn wir an die Neonicotinoide denken, wo es mittlerweile sehr intensive Studien auch gibt, dass die sehr bienengefährdend sind. Und das ist eigentlich heute noch üblich, dass Maissamen eigentlich damit gebeizt werden. Und hier würde eine Ökologisierung der ganzen Wirtschaftsweise, eine Einführung einer vernünftigen Fruchtfolge mit Kleegras, mit Luzerne, Kartoffeln, Getreide und so weiter eigentlich Abhilfe schaffen. Biobauern arbeiten eigentlich mit diesen Methoden, wo man versucht, sei es mit Einsaaten im Obst- und Weinbau, auch Verzicht auf Herbizidstreifen und solche Sachen, wo man versucht, mit solchen Methoden einfach das Bodenleben oder den Boden so gesund und so stark und so vital wie möglich zu erhalten, um auf möglichst viel an Pflanzenschutz einfach verzichten zu können.
Frau Tabainer, etwa 5% ist der biologische Anbau in Südtirol. Sollten die Bauern umstellen, wenn wir jetzt Herrn Oberholenzer hören?
Nun, ich denke, das sind mehrere Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Das ist einmal der wirtschaftliche Aspekt und zum anderen der ökologische Aspekt. Vom ökologischen her ist es sicherlich so, dass natürliche Kreisläufe, Nährstoffkreisläufe, wie sie der Herr Oberholenzer angesprochen hat, einfach ideal sind. Auch die angesprochenen Probleme mit dem Maiswurzelbohrer, wenn ich eine normale Fruchtfolge habe, dann findet er einfach das zweite oder das nächste Jahr, wo eben kein Mais mehr drauf ist, einfach nichts mehr zu fressen und es erübrigt sich dann von alleine. Insgesamt ist das, was wir gefunden haben, denke ich, also gerade bei der Bodenlebewelt, beim Acker würde ich sagen, spielt auch eine Rolle, dass Bodentiere es natürlich gerne feucht haben. Wenn ich eben keine Bodenbedeckung mehr habe, dann trocknet der Boden auch stark oberflächlich aus. Das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich die mechanische Störung. Das ist, denke ich, aber auch normal bei einem Acker, wenn ich pflüge. Also ich denke jetzt, das würde ich jetzt auch nicht überbewerten und nicht eindeutig nur in die Richtung jetzt von Herbiziden und Pestiziden schieben. Insgesamt als Ökologin, als Umweltwissenschaftlerin ist für mich natürlich die Position klar, ja, je natürlicher man wirtschaftet, je stärker man diese natürlichen Kreisläufe mit berücksichtigt, Bodenfruchtbarkeit eben auch natürlich entstehen lässt, umso besser ist das von einem ökologischen Standpunkt. Die Frage ist einfach aber auch, und das betrifft uns alle Einzelnen, alle uns Konsumenten, ich denke mal, der Ertrag aus dem Bioanbau ist sicherlich geringer als der Ertrag aus der intensiven industriellen Landwirtschaft, um jetzt ein Wort zu nennen, also ein bisschen provokant auch zu formulieren, ist sicherlich auch geringer. Und da muss der Konsument natürlich auch bereit sein, den entsprechenden Preis dafür zu bezahlen.
Herr Rinner, warum stellen in Südtirol so wenige Bauern um? Wenn wir die Zahlen anschauen, in Italien etwa 7% biologischer Anbau, in Südtirol 5%, in der Schweiz sind es 29%, in Österreich 11%, in Liechtenstein 29%, in der Schweiz etwa 11%, Verzeihung. Warum ist hierzulande so wenig biologischer Anbau im Trend?
So wenig haben wir gar nicht. Wir liegen im europäischen Durchschnitt. In Deutschland sind es auch nur 6% und im Obstbau sind es bei uns auch 6-7%. Wir müssen hier den Markt sehen. Der Biomarkt im Bereich Apfel ist so ca. 20.000 Waggons europaweit und davon produziert Südtirol 6.000 Waggons von diesen 20.000. Und damit decken wir einen Markt, der auch nur sehr bescheiden wächst in den letzten Jahren, der auch nur sehr bescheiden wächst, gut ab. Und am Markt vorbei produzieren kann sich einfach kein Landwirt leisten. Denn die Landwirtschaft muss nachhaltig sein und so wie die Professor Tabainer schon gesagt hat, dazu gehört natürlich die ökologische Nachhaltigkeit, die wirtschaftliche Nachhaltigkeit eben auch und auch die soziale Nachhaltigkeit. Und hier müssen wir das Gleichgewicht finden zwischen diesen drei Aspekten und natürlich, ich weigere mich auch, das alles auf den Landwirt abzuschieben, denn die Geschäfte könnten mehr machen, beispielsweise in Italien, unsinnige Regelung, darf Bioware nur mehr verpackt verkauft werden und nicht mehr lose, wer kauft dann Bioware irgendwo mit Zellophan dreimal umwickelt in irgendeiner Schale, Bio ist ja auch eine gewisse Lebensphilosophie und nicht nur irgendeine Anbaumethode, sondern da steckt schon mehr dahinter. Und deshalb wäre auch hier im Absatz einiges zu tun. Und wenn man den Markt entwickeln würde, besser entwickeln würde, und da sind alle gefragt, also von der Handelskette bis zum Verbraucher, dann würden auch und werden auch die Bauern diesen Weg gehen. Ganz klar, also nur zwingen und von oben herab sagen, so, und jetzt fahren alle mit Elektroautos und jetzt machen alle Bio, das wird sehr schwer funktionieren, das wird nicht funktionieren. In Onstal haben sie es vor einigen Jahren versucht, so eine Bioflächen auszuweisen im Obstbau, sagen sie, 1000 Hektar machen wir geschlossenes Bio-Obstbaugebiet, sind sie kläglich gescheitert. Kläglich gescheitert, weil ein einziger Landwirt gesagt hat, ja, das leuchtet mir ein, das mache ich mit. Und dann kommt noch dazu, dass Bio natürlich auch aufgrund der Verordnung nicht auf einzelne Flächen beschränkt werden kann, sondern der ganze Betrieb umgestellt werden muss. Und das ist natürlich bei unserer kleinstrukturierten Landwirtschaft auch ein Problem, denn wenn ich in einem bestimmten Gebiet dann dieses Gebiet biologisch bewirtschaftet werden sollte und ich habe andere Grundstücke in einem anderen Gebiet, dann müsste ich dann alles umstellen und vielleicht will ich ja nur dieses eine Gebiet umstellen. Aber es richtig ist, dass man einfach nicht, niemand kann es sich leisten, heute am Markt vorbei zu produzieren. Kein Landwirt, kein Handwerker, kein Kaufmann, kein Dienstleister, nicht einmal die öffentliche Hand kann es sich leisten, die Schüler auszubilden für eine Arbeit, wo, die niemand braucht. Also das wird nicht funktionieren. Also hier können wir und dürfen wir uns vom Markt nicht abkoppeln.
Herr Oberhallenzer, lässt sich mit Bio so schwer wirtschaften?
Ich denke, die Auszahlungspreise, sei es im Bereich Obst, im Bereich Wein, aber speziell auch im Bereich Milch, die in den letzten Jahren erreicht wurden, die sprechen eigentlich für sich. Es gibt auch eine Diplomarbeit an der Universität Bozen. Seit kurzem ist sie veröffentlicht worden oder ist sie herausgekommen, die von einem jungen Mann aus dem Eggental geschrieben wurde. Und wo auch mit den eigentlich relativ niedrigen Bio-Milchpreisen oder mit den eher niedrigen Milchpreisen der Milchhorn eigentlich eine Studie gemacht wurde und wo auch dann die Aussage, die zentrale Aussage dieser Diplomarbeit ist, dass auch unter diesen Umständen eigentlich der Betrieb besser abschneiden würde. Das Problem allerdings bei der Umstellung, wie es der Herr Rinner ein bisschen schon angeschnitten hat, ist ein sehr komplexes. Bio ist nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung, Bio ist auch eine bestimmte Lebenseinstellung. Man muss wahrscheinlich, man wächst in so eine Geschichte auch etwas hinein und man stellt den Hof auf Bio um, man stellt dann nach und nach vieles auch an der Denkweise um und man stellt einiges, man denkt etwas anders und man lebt auch ein bisschen anders. Die Frage ist einfach, wenn man heute, ich erzähle es an einem Beispiel, wo ich eigentlich eine sehr negative Erfahrung gemacht habe, aber wo ich zugleich sehr viel gelernt habe. Wir haben letztes Jahr gemeinsam mit einigen Vorständen und dem Obmann der Milchhorn in einem Seitental des Arntales in einem Dorf eine Versammlung gemacht, wo es geheißen hat, hier sind Bauern, die Biomilch produzieren würden und sind dort zusammengekommen an einem Abend. Es waren über 30 Leute, es war sehr gut vorbereitet, sehr gut moderiert, wirklich eine sehr, sehr intensive, konstruktive Diskussion. Tatsache war, dass eigentlich es hätten eigentlich alle Argumente für Bio gesprochen. Wirtschaftliche Argumente, der Milchpreis, wirklich, da wurde auch eine schöne PowerPoint-Präsentation gezeigt, wo wirklich ein durchschnittlicher Betrieb dieses Dorfes analysiert wurde mit dem einen Milchpreis und dem anderen. Also da hat es ganz klare Aussagen gegeben für biologische Milchproduktion. Gescheitert ist die ganze Geschichte an zwei Kleinigkeiten aus meiner Sicht. Die Bauern konnten sich nicht vorstellen, auf den sogenannten Kuhtrainer zu verzichten im Stall. Das ist ein Elektrogerät, der die Kühe sauberer hält im Anbindestall. Und was mich noch mehr nachdenklich gemacht hatte, dass die Bauern, ziemlich einige Bauern, sich nicht vorstellen konnten, eine Milchproduktion ohne die sogenannten Trockensteller durchzuführen. Das sind Antibiotika, die einfach vorbeugend eingesetzt werden während der Trockenstehzeit, um das Euter angeblich gesund zu erhalten. Das ist eine Geschichte, wo wir einfach auf einem Niveau sind und oft auch ohne nachzudenken Mittel einsetzen, die es eigentlich gar nicht bräuchte. Wo auch viele konventionelle Bauern sagen, man kann sehr gut ohne diese Mittel arbeiten. Genauso wie im Obstbau, wie ich vorhin angesprochen habe, dieser sogenannte Herbizidstreifen, den es eigentlich auch nicht braucht. Wo eine Auswaschung des Bodens stattfindet, wo eigentlich eine sehr negative Beeinflussung des Bodens stattfindet. Und das sind auch oft Dinge, die wir gewohnt sind, die Bauern einfach, das ist zur Praxis geworden und wo Leute einfach nicht mehr darüber nachdenken, ob es diese Sachen eigentlich braucht, ohne die es eigentlich sehr gut geht. Das ist x-mal bewiesen. Es gibt viele Biobetriebe, aber auch viele konventionelle Betriebe, die ohne solche Hilfsmittel auskommen.
Herr Rinner, kann sein, dass der Bauer und der Landwirt eine Kategorie, eine Zunft ist, eine Berufsgruppe ist, die vielleicht etwas unbeweglich ist und gern in Gewohnheiten verhaftet bleibt?
Würde ich nicht sagen. Also die Landwirtschaft ist sehr innovativ, gerade hier in Südtirol. Ich würde sagen, es braucht gute Argumente und viel Überzeugungskraft. Und wenn der Herr Oberherr-Lenzer diese Studie von Runi Bozen genannt hat, dann darf ich ergänzen, dass der Bauernbund diese Studie mit einem Preis ausgezeichnet hat und sie unterstützt hat. Und es ist eine Tatsache, dass im Biomilchbereich, und wir haben vorhin vom Markt geredet, im Obstbereich, also im Biomilchbereich absolut Markt da wäre. Ein sehr großer Markt da wäre, der derzeit nicht bedient werden kann. Und dass wir seit Jahren intensiv auch als Bauernbund daran arbeiten, dass gerade im Grünland, im Milchbereich, hier einiges vorwärts geht, dass die Betriebe umstellen auf Bio. Und da werden wir nicht nachlassen in diesen Bemühungen. Es steht jetzt auch eine neue Förderperiode an. Und da wird es Bemühungen auch in diese Richtung geben, hier die notwendigen Anreize zu schaffen und dass wir wirklich eine Ausdehnung der Biomilchproduktion bekommen, idealerweise in zusammenhängenden Gebieten, weil man dann sonst die Transportkosten wieder dieser hemmende Faktor sind und mit dem Milchauto dann wegen 100 Liter muss irgendwo auf den Ritten hinauffahren, das geht einfach nicht. Aber hier ist einiges zu tun und wir haben einen weiteren Schritt gesetzt, nämlich diese Bergbauernberatung, also die, und da ist Grünlandberatung, Grünlandwirtschaftsberatung, die neu aufgebaut wird, die schlagkräftig aufgebaut wird, die qualitativ und quantitativ ausgebaut wird und wo wir dann den Betrieben wirklich von der betriebswirtschaftlichen Sicht, Marktsicht, auch natürlich Tiergesundheit und alles, was dazugehört, Ihnen eine Top-Beratung anbieten wollen. Das ist ein privat organisierter Verein. Also wir haben uns jetzt hier entfernt vom amtlichen Beratungsangebot und haben das in einem privaten Verein organisiert, weil wir glauben, dass wir dort schlagkräftiger, dass wir dort flexibler sind und wir hoffen, dass wir mit diesem Angebot wirklich hier eine Trendwende schaffen können oder eine Wende hin zum, und ich sage das ganz offen, auch zum, wir müssen uns marktkonform orientieren in der Milchwirtschaft. Und wenn das dann Bio bedeutet, dann ist dieser Weg, muss dieser Weg gegangen werden, absolut. Ansonsten werden wir früher oder später vom Markt verschwinden.
Stichwort Trendwende, Stichwort Trend. Frau Tappeiner, es hat vor etwa einem Jahr eine aufsehenerregende US-amerikanische Studie zum Thema Bio und Biomythos gegeben. In dieser Studie wurde sozusagen dieser Biomythos als Mythos entlarvt und mit dem Stichwort, mit der Feststellung, dass biologische Produkte womöglich nicht wirklich gesünder werden als konventionelle Produkte, was allerdings nicht in Frage gestellt worden ist, dass Tiere und Nutzen für die Umwelt, aber dass biologische Produkte möglicherweise nicht gesünder werden. Wie stehen Sie zu dieser Studie? Wie sieht es wissenschaftlich aus? Wie erforscht ist so etwas? Ist da was dran? Es wurde ja heiß diskutiert vor circa einem Jahr und ist quer durch alle internationalen Medien gegangen.
Ja, es ist richtig, es gibt keine eindeutigen wissenschaftlichen Befunde, dass Bio-Lebensmittel tatsächlich die Gesundheit des Menschen jetzt stark fördern. Da gibt es viele Befunde dafür, viele dagegen. Man muss auch sehr aufpassen bei diesen Studien, das ist genauso wie in der Pharmaindustrie, wer hat diese Studien mitfinanziert? Ist leider so, ich bin selbst Wissenschaftlerin und das ist eines der Probleme, wer zahlt, schafft an, heißt es. Und es, von der Pharmaindustrie kennen wir das, dass die Großteil der medizinischen Studien leider mitfinanziert werden von der Pharmaindustrie. Genauso ist es aber zum Teil in der Landwirtschaft. Und es ist wirklich so, es gibt schon Hinweise, also dass Pflanzeninhaltsstoffe, zum Beispiel sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, die als Antioxidantien wirken, dass die zum Teil in einer höheren Konzentration in Bio-Obst und Gemüse vorhanden sind. Das hängt einfach mit der natürlichen Bewirtschaftung zusammen. Auch die Pflanzen brauchen zum Beispiel diese Bio-Oxidantien, um selber stresstoleranter zu sein, um ihr eigenes Immunsystem zu stärken. Und wenn ich jetzt natürlich natürlicher anbaue, dann haben Pflanzen auch einen größeren Stress. Aber so wie bei uns, wenn wir einen positiven Stress haben, dann stärkt uns das, dann sind wir besser drauf. Wenn es zu viel wird und negativ wird, dann ist es im Gegenteil. Was man auch noch festgestellt hat, zum Beispiel, es war jetzt eine große europäische Studie, die 35 Partner also durchgeführt haben, europaweit, die 18 Millionen Euro gekostet hat, wo es genau darum gegangen ist, um den Vergleich von Bio-Lebensmitteln. Und dort hat man festgestellt, dass gerade von der Milch, weil wir von der Milch gesprochen haben, Biomilch in der Regel einen höheren Anteil an ungesättigten Fettsäuren hat. Wir wissen alle, dass die gesünder sind. Hat zumindest eben viele Studien, die von der Margarineindustrie früher bezahlt wurden, nachgewiesen, Klammer zu wieder. Interessanterweise hat diese Studie aber zutage gebracht, dass es eigentlich die Menge des Raufutters ist und das Freilaufen der Tiere. Das heißt, es ist nicht so sehr das Bio, sondern es ist, wenn ich eben viel Raufutter füttere, und das hängt jetzt natürlich auch davon ab, ob ich Turbokühe habe, die eben mit dem Raufutter gar nicht zurechtkommen, sondern die eben den Silomais oder Soja oder was auch immer brauchen, Kraftfutter brauchen. Und ich denke eben, wir müssen die Dinge, also damit wollte ich einfach aussagen, wir müssen die Dinge gesamtheitlich betrachten. Abschließend möchte ich vielleicht noch das mit den Oxidantien, eben im Menschen ist nicht nachgewiesen, also dass diese Antioxidantien, die eben freie Radikale abtöten, die auch dazu führen, dass wir zum Beispiel älter werden, dass unsere Zellen älter und dergleichen. Im Menschen wurden keine gesundheitsfördernden, also bisher gibt es keine Studien, die das eindeutig nachweisen.
Herr Oberholenzer, Bioprodukte sind möglicherweise nicht gesünder, aber schmecken sie besser?
Ja, die schmecken auf alle Fälle besser. Ich denke, was unsere Wissenschaftlerin hier in der Runde jetzt zu Studien gesagt hat, also dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich denke, hier muss man immer aufpassen, ja, wo das bestimmte Studien einfach herkommen. Ich habe einige Erfahrungen gemacht. Ich bin ja auch bei Arndt der Natur in der Vermarktung relativ viel unterwegs und da habe ich auch viel mit Bioprodukten zu tun. Und in einem sehr konservativen Gebiet wie dem Arntal habe ich vor einigen Jahren mit einem Kaufmann diskutiert, ob er biologische Äpfel in sein Geschäft hineintun sollte oder nicht. Und ich habe ihn nicht, verbal habe ich ihn nicht überzeugen können. Ich muss mich einfach eingestehen, ich habe es nicht geschafft. Ich habe es dann so geschafft, dass ich ihm gesagt habe, schau, ich habe ihm relativ kleine Äpfelchen gegeben und habe gesagt, schau, hier hast du eine Kiste Äpfel. Das sind Bio-Äpfel, sag einfach nichts zu den Leuten und schenk jedem zahlenden Kunden einen Apfel. Und Tatsache ist, das ist ein sehr kleines Geschäft in Steinhaus und der verkauft seitdem jede Woche 2 Kisten. Und die Leute fragen im Sommer wieder, wann kommen die ersten Äpfel wieder. Er hat eine bestimmte Zeit, wo er ohne isst, weil es einfach auch der Natur entspricht. Und das ist eigentlich für mich ein Beweis, dass das war die beste Überzeugung, die wir eigentlich schaffen konnten. Wir haben gar nichts gesagt zu den Leuten. Die Leute fragen wieder um genau diese Äpfel. Ein anderes Beispiel, wer kleine Kinder hat, der soll es mit einer Banane einmal probieren. Bei kleinen Kindern, die kein Etikett lesen können, die Banane von einer anderen äußerlich nicht unterscheiden, eine ökologische Banane aus dem fairen Handel den Kindern zu geben und eine ganz normale Banane, die grün, ganz grün geerntet wurde und dann auch mit allen möglichen Mitteln behandelt wurde. Das ist einfach geschmacklich ein großer Unterschied und das Kind wird die Frage beantworten.
Herr Rinner, jenseits jetzt von Gesundheit und Geschmack, was kann denn ein Konsument, ein Verbraucher tun, um sicherzugehen, dass er das mehr Geld, das er bezahlt, einem biologischen Produkt gibt, dass es wirklich wert ist? Welche Richtlinien gibt es da? Wie kann man als Konsument da reagieren?
Ja, am einfachsten, indem man sie direkt beim Biolandwirt einkauft. Nämlich hat er nicht nur das Produkt, sondern er hat auch die ganze Produktionsstätte im Blick und weiß, was er kauft. Und das Zweite ist, er kann zwei Dinge, die Zukunft haben und sie Trends, Megatrends sind für die Zukunft, miteinander verbinden. Das ist einmal sicher Bio und das andere regional. Und wenn er dann noch automatisch saisonal auch noch kaufen muss, weil sonst gibt es ja nichts beim Bauern außer das Saisonale, dann hat er die drei wichtigsten Säulen einer gesunden Ernährung und auch einer zukunftsfähigen Ernährung erfüllt. Und das ist regional und saisonal und biologisch.
Muss dahingehend die Südtiroler Landwirtschaft dann neu überdacht werden?
Ich glaube, es muss für alles Platz haben. Nicht? Sie haben jetzt gefragt, was der Konsument, wie er auf Bio, wenn er ein Biokonsument, wie er darauf reagieren soll, was er tun soll. Südtiroler Landwirtschaft produziert für Südtirol. Wir haben einige sehr gute Nischenprodukte. Wir haben Produkte, wo wir uns beinahe selbst versorgen könnten, zum Beispiel mit den Eiern. Obst, Gemüse, viele Nischenprodukte. Wenn es interessiert, darf ich ein bisschen Werbung machen. Die Südtiroler Bauernjugend hat eine ganz tolle Broschüre über die Südtiroler Landwirtschaft herausgegeben und die ist auch dort erhältlich, wo ganz übersichtlich und toll gemacht die Zahlen zur Landwirtschaft drinnen sind. Aber wir produzieren natürlich auch für den Weltmarkt. Und gerade der Obstbereich, der Apfelbereich ist eine Produktion, wo für den Weltmarkt produziert wird. Wir exportieren den Apfel in 24 Ländern. Und wenn Südtirol in der Welt niemand kennt oder fast niemand kennt, dann ist es so, dass im Bereich des Apfels Südtirol weltweit bekannt ist. In Australien, Neuseeland, USA, Chile, Brasilien, überall im Obstbereich ist Südtirol als Apfelproduktionsland ein Begriff, weil wir in vielen Bereichen führend sind in der Apfelproduktion. Und wenn in Indien Südtirol niemand kennt, dann werden sie in ein paar Jahren die Inder Südtirol wegen des Apfels kennen und in Russland vielleicht auch, weil dort viel investiert wird in diesen Märkten und sie die Apfelwirtschaft gute Arbeit macht. Also die Fock Live Derlan gehört ja zu den 5 größten Obsthändlern weltweit, nicht? Also deswegen sind die schon gut unterwegs.
Der Apfel ist bekannt, aber er macht nicht nur positive Schlagzeilen. Vor kurzem haben internationale Medien von der giftigen Gefahr in Südtirol gesprochen. Es ging dabei um die Ausdehnung der Obstanlagen im Finchgau. Das ist ein großes Thema, das im Moment auch hierzulande heftig diskutiert wird. Frau Tapeiner, bewegen wir uns ein bisschen weg vom Boden hin zu dieser Ausdehnung der Obstanlagen im Finchgau. Die Erweiterung der Südtiroler Obstanlagen in den Westen, das passierte ja schon vor vielen Jahrzehnten, das ist ja eigentlich nichts Neues. Ist der Finchgau überhaupt geeignet für Obstanbau?
Nun, ich denke, das kann Ihnen der Herr Rinner besser beantworten, aber meines Wissens sind die Preise, die die Finchger Obstbauern erzielen, fast doppelt so hoch, glaube ich, also, aber jedenfalls deutlich höher als eben die Unterlandleräpfel. Also es ist sicherlich ein gut geeignetes Anbaugebiet. Das hängt einfach auch damit zusammen mit der Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht, die einfach dann die Fruchtqualität fördern. auch so, wie sie der Konsument liebt.
Also höhere Qualität eigentlich.
Ja, darf ich vielleicht aber vorher, ich würde ganz gerne noch einen Punkt aufgreifen, wo ich ganz hier beipflichte, das sind die kurzen Kreisläufe, die regionalen Kreisläufe. Ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes, wie wir auch naturnäher wirtschaften können. Denn diese kurzen Kreisläufe, so schön mir das Bananenbeispiel gefallen hat, hat mir einfach der lange Transportweg an den Bananen nicht gefallen. Wir würden hier sehr viel an Umweltschäden vermeiden, wenn wir eben auf diese kurzen Kreisläufe einsteigen und nicht unbedingt die Erdbeeren, im August können wir sie ja noch mögen, das produzieren die Martellerbauern, aber wenn wir sie nicht auch noch jeweils im Winter haben wollen oder Flugananas oder Mango oder was auch immer. Aber damit möchte ich das wieder abschließen. Die Frage ist
danach, ja, wenn wir über Umweltschutz sprechen, nochmal genauer darauf eingehen.
Die Frage war eben die Ausbreitung des Obstanbaus im Finchgau. Das erleben wir ja hautnah, weil wir ja eben ein Intensivuntersuchungsgebiet im Matschertal haben und dort auch intensiv also mit den Bauern diskutieren. Da geht es ja auch um Klimawandel, Auswirkungen des Klimawandels auf die Landwirtschaft, nicht nur auf die Landwirtschaft. Und da ist natürlich ein ewiges Thema. Wir haben auch eine Fläche in Schulderns. Es war wahnsinnig schwierig, eine Talfläche zu finden, weil die Bauern, mit denen wir gesprochen haben, vor einigen Jahren gemeint haben, naja, für ein Jahr kann ich euch vielleicht die Fläche schon geben, aber vielleicht stelle ich dann oder mein Sohn um auf den Obstanbau. Also ich denke, das ist wirklich ein Thema, denke ich, mehr ein soziales und wirtschaftliches Thema. Es ist aber auch ein ökologisches Thema. Es ist nicht nur ein ökologisches Thema jetzt im Zusammenhang mit Bodenlebewelt, dort vielleicht weniger. Aber wir hatten letzte Woche die Woche der Artenvielfalt und unser Schwerpunktthema sind dort Schmetterlinge als Bioindikatoren. Und da gibt es eine, denke ich, eher fast erschütternde Studie, die schon 2001 gemacht wurde und dann 2007 noch einmal wiederholt wurde, die eben diese Schmetterlingsvielfalt im Finchgau sich speziell angeschaut hat. Der Finchgau ist bekannt, also die Trockenrasen des Finchgaus am Sonnenberg sind besonders bekannt für eine hohe Schmetterlingsvielfalt. Und da ist einfach eklatant aufgefallen, dass in den Bereichen, wo Obstanbau ist, in Tallagen, auf diesen Trockenrasen, die deutlich höher liegen, die Schmetterlingsvielfalt und auch die Artenzahl und die Individuenzahl auf ein Zehntel reduziert wurde. Und wogegen im Oberfinchgau, im Münster zum Beispiel, die Schmetterlingsvielfalt noch so, wie man sie von früheren Untersuchungen gekannt hat, vorhanden ist. Und ich denke, hier führen also die Studienleiter, die diese Untersuchungen durchgeführt haben, das eindeutig eben auf Pestizidrückstände oder Verfrachtungen jetzt aus dem Obstbau zurück.
Herr Rinner, Sie wollten was sagen? Ja. Es gibt ja nicht nur Folgen für die Landschaft, Folgen für Gesundheit, Folgen für Artenvielfalt. Wie sehen Sie das Konfliktpotenzial im Finchgau?
Ja, also hier muss man sich die ursächlichen Zusammenhänge sicher noch gut anschauen. Nicht, wenn heute bei uns der Wind geht und in China ein Rad umfällt, dann muss das auch nicht unbedingt zusammenhängen. Aber wir sind sicher bereit und hier wird noch einiges kommen, dass wir die Karten hier auf den Tisch legen, auch in diesem Bereich. Und wir fürchten uns auch nicht vor den Ergebnissen, weil jedes Ergebnis wird dazu führen, dass eine Veränderung eintritt. Natürlich, der Obstanbau hat in Finchgau eine lange Tradition und die Finchgau liefern hervorragende Qualitäten. Also jeder, der einmal einen Finchger Golden gegessen hat, und ich als Finchger bin natürlich Fan der Finchger Golden, und einen aus dem Unterland gegessen hat, aus dem Tal, der wird den Unterschied sich merken. Die Äpfel sind einfach nicht vergleichbar. Und der Finchgau Golden hat einen hohen Wert. Und deswegen muss man die Landwirte auch verstehen, wenn sie auf ertragreiche Kulturen umstellen. Das macht einer ja nicht nur so aus Jux und Tollerei. So eine Apfelanlage neu anlegen kostet zwischen 40.000 und 50.000 Euro. Und dieses Geld muss man dann wieder verdient werden. Also das ist ja eine sehr, sehr große Investition, die auch ein großes wirtschaftliches Risiko beinhaltet, weil natürlich die Produktion unter freiem Himmel stattfindet und die Landwirte wissen, dass es eben dann nicht immer so läuft, wie man sich es vorstellt. Und deshalb muss man diese Entscheidungen respektieren. Ich bin kein Neoliberaler, aber zu sagen, was ich auf meinem Grund und Boden anpflanzen darf, das geht mir zu weit. Also es gibt Vorschriften, wie ich das machen muss, und es ist gut, wenn es hier gerade im Oberfinchgau ein Zusammenleben, also Regeln aufgestellt werden, damit alle Kulturarten nebeneinander existieren können. Und hier haben wir nachgebessert und hier werden wir weiter nachbessern in diesem Bereich. Es hat erst gestern eine intensive und gut besuchte Informationsveranstaltung gegeben im Finchgau, wo wir die ganzen Obstbauern zusammengetrommelt haben und ihnen gesagt haben, was los ist und wie zu arbeiten ist, damit es eben zu keinen Konflikten kommt. Und hier werden wir intensiv dran weiterarbeiten. Die Pflanzung von Sträuchern wird kommen im Oberfinchgau, also keine neuen Anlagen mehr ohne eine Strauchpflanzung. Hat mehrere positive Effekte, dann auch natürlich ökologisch, und wird die Abdrift hoffentlich in den Griff bekommen. Dann die Abstände, Spritzabstände, Zeitpunkt der Spritzungen und so weiter. Hier wird auch einiges zusätzlich kommen. Wir haben auf nationaler Ebene auch einen nationalen Aktionsplan für Pflanzenschutz in Ausarbeitung, und dieser wird 2013 kommen, in Umsetzung einer EU-Richtlinie, und dort werden neue Spielregeln festgelegt, was Abstände angeht, Zeitpunkt der Spritzungen und so weiter. Aber eins zum Abschluss möchte ich schon betonen. Also ich habe es nicht umsonst mitgebracht, diese Tasche hier. Also hier ist, es ist eine Betriebsmappe, das habe ich einem Mitarbeiter von mir heute ausgeklaut. Das ist eine Betriebsmappe eines Obstbauers, der hat 1 Hektar. Und hier sind alle Unterlagen drinnen, die er einhalten muss bei der integrierten Produktion. Und das ist nicht nur Spaß und leeres Aufgeschreibe, sondern hier sind Sanktionen dahinter, hier sind Kontrollen, hier werden Blattkontrollen gemacht, also ob die Spritzmittel, die ausgebracht, die notiert sind, wirklich mit dem, was gespritzt wurde, dann übereinstimmt. Hier werden Blattanalysen gemacht und das muss passen, sonst gibt es Sanktionen. Und hier gibt es Vorschriften zum Betrieb, dann zu den Neuanlagen, zu der Düngung muss alles registriert werden, zu den Pflanzenschutzgeräten, also zu den Sprühern getestet, dass sie alle passen, dass sie funktionsfähig sind, zu den Pflanzenschutzmitteln, zur Arbeitssicherheit und. Alles Aufzeichnungen, alles wird von unabhängigen Kontrollstellen kontrolliert. Und wenn wir auch die Vorschriften der Agrios anschauen, was die Bearbeitung der Grundstücke angeht, also die Richtlinien für den integrierten Kernobstanbau, dann hast du die Baumspreifen ganzjährig begrünt, keine Bodenuntersuchungen, dass sie wissen, wie viel Stickstoff ich hineingeben darf.
Umfangreiches Material. Und
jeder, der Interesse hat, sich das anzuschauen, kann sich das mal anschauen.
Wir können also das gern durch die Runde gehen
wir
lassen.
Wir können das gern durch die Runde gehen. Bitte keine Blätter rausnehmen, sonst bekommt der Mitarbeiter bei der nächsten Kontrolle dann große Schwierigkeiten.
Herr also, Oberholenzer, wie dick ist denn Ihre Mappe als Biobauer?
Hat jemand Interesse, da umzuschauen?
Ja, die Biobauern halten natürlich einmal diese Agrios-Richtlinie und so weiter, die der Herr Rinner zitiert hat, genauso ein, plus natürlich auch noch die Richtlinien von Bioland oder von dem Anbauverband, wo sie halt angeschlossen sind. Aber grundsätzlich zum Thema Oberfinchgau, zur Ausdehnung des Obstbaus, natürlich kann man einem Bauern nicht vorschreiben, was er anbauen soll. Ich bin aber schon der Meinung, dass in Südtirol wir auch gut daran täten, wenn wir nachdenken würden, welche landwirtschaftlichen Produkte oder welche Produkte in Südtirol fehlen bzw. noch Mangelware sind. Es ist ja gut, wenn wir viele Äpfel exportieren, aber wir importieren gleichzeitig eigentlich einen Großteil des Gemüses, sogar viele Kartoffeln, die wir eigentlich sehr gut selber produzieren könnten. Aber das ist jetzt eine grundsätzliche Überlegung. Das zum Zusammenleben zwischen konventionellen Bauern oder integrierten Bauern und Bio-Bauern, da sollte man wirklich überlegen, ob es in einem Gebiet, wo so viel Wind herrscht, so viel, wie es im oberen Finchgau einfach ist, ob es hier sinnvoll ist, konventionell Obst zu produzieren, wenn man eigentlich weiß, dass die Freiheit des Einzelnen so weit geht, bis man dem Nachbarn schadet, nicht? Wo es eigentlich laut Aussagen von Bauern fast nicht möglich ist, windfrei zu spritzen, nicht? Und das ist eigentlich schon sehr bedenklich. Und vielleicht sind es aber auch die Mittel, die eingesetzt werden, wo, wenn vorhin die Frau Tappeiner mal die Pharmaindustrie zitiert hat, wo auch bei der chemischen Industrie, die diese Mittel produziert, manchmal die Langzeitfolgen nicht immer so genau auf dem Beipackzettel stehen wahrscheinlich. Und der Rückgang von Bienen, das Bienensterben, der Rückgang von Schmetterlingen und von Arten generell, das spricht auch irgendwo eine deutliche Sprache. Und das sollte uns allen auch zu denken geben, ob wir grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind. Ich stelle es einfach mal so in den Raum. Nochmal zurück, wenn wir mit mehreren Produkten Selbstversorger sind, mit vielen, möglichst vielen Produkten, die in Südtirol, wir haben ja Möglichkeiten vom mediterranen bis zum hochalpinen Klima, wir können ja viel tun. Wenn wir da mehr verschiedene Produkte anbauen würden, denke ich mal, stünden wir unterm Strich sicher besser da. Aber das ist meine Hypothese. Zum Thema Überwähungen und zum Nebeneinander, da wird es halt wahrscheinlich noch einiges an Diskussion brauchen unter den Bauern. Da ist der Bauernbund zwar schon gut unterwegs, aber ist es sicher auch wichtig, dass er, auch wenn die Biobauern zahlenmäßig sehr, sehr wenige sind, dass die auch noch etwas mehr Gehör bekommen. Und ich denke auch bei den größeren Flächen, die im oberen Finchgau, wo vorher ja Viehbetriebe oder Futterflächen waren, das sind ja keine Kleinstparzellen oft. Und da muss auch der Platz für Hecken, für Randbereiche einfach auch da sein, wenn man auf Obst oder auf Äpfel umstellt. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und ich würde halt sagen, wenn ein Wachstum in dieser Richtung ist, dann sollte dieses Wachstum im oberen Finchgau in Richtung biologische Wirtschaftsweise, in Richtung Bio-Apfelproduktion gehen. Dann haben wir auch mit Überwähungen kaum Probleme. Wir haben mit Nachbarn keine Probleme, die halt noch nicht auf Obst umgestiegen sind. Weil das Problem ist ja ein anderes auch noch. Wir haben die Futterernte neben den Obstflächen zu einem Zeitpunkt, wo die intensivsten Spritzungen stattfinden. Und das sind eigentlich Situationen, die, wenn man genau hinschaut, fast nicht tragbar sind.
Frau Tappeiner, Sie als distanziert sachliche Wissenschaftlerin, wie sehen Sie die beiden Kontroversen? Wäre der Vorschlag von Herrn Oberholenzer eine Lösung für den oberen Finchgau?
Ja, es ist sehr schwierig, weil wirklich der Einzelne betroffen ist und wir diskutieren so leicht. Also ich war schon auch in vielen Diskussionen direkt mit Bauern und ich sage natürlich auch zu Recht, Bäuerinnen und Bauern, die sagen, über meinen Grund bestimmt die Öffentlichkeit immer. Die will, dass ich so wirtschafte oder so wirtschafte. Also in diesem Sinne gebe ich auch dem Herrn Rinner recht. Ich meine, ich möchte auch nicht, dass mir jemand reinredet, was ich in meinem Garten tue, sage ich jetzt einmal kurz angebunden und in Imande sind viele unter den Mitdiskutenten oder Zuhörern jetzt, die nachher ja mitdiskutieren können, dabei. Ich glaube, dass die Beratung eine ganz wichtige Rolle spielt und ich weiß also zumindest von Obst- und Weinbau, dass hier ja der Beratungsring in der Entwicklung des Obst- und Weinbaus eine ganz große Rolle gespielt hat. Und da stelle ich mir eben auch die Frage, ob man hier eben verstärkt dieses Beratungssystem unterstützt auch eben in Richtung zum Beispiel auch Bioanbau. Es ist ganz sicherlich ein großes Problem, wobei das, was ich vorhin von den Schmetterlingen angesprochen habe, nicht einmal die Windverfrachtung ist, sondern das ist die normale Thermik. Das steigt einfach die normale Thermik auf, deswegen hat man diese Probleme nur an den Südhängen und an den Nordhängen zum Beispiel nicht, auch beim Obstanbau. Aber das große Problem ist eben auch die Verfrachtung. Also da wüsste ich jetzt, da denke ich, ist wirklich das Reden, die Mediation, versuchen die Leute zusammenzubringen. Und wie immer, wenn solche Konflikte schon aufgebrochen sind, ist das nachhinein viel, viel schwieriger, als wenn man von vornherein das sehr offensiv angeht. Also Lösung weiß ich hier auch keine in dem Sinn. Aber sicherlich eine rationale Lösung wäre in die Richtung, wie es der Herr Oberholenzer angesprochen hat. Nur wir wissen alle, wir glauben zwar, dass wir mit dem Kopf denken, aber meistens denken wir eher mit der unteren Körperhälfte.
Herr Rinner, Sie wollten jetzt noch dazu Stellung beziehen. Ich möchte nicht zur unteren Hälfte. Ich möchte Sie jetzt noch fragen, ist es für Sie eine Art Horrorszenario, das da teilweise gezeichnet wird? Es wird ja von einem Ende des Tourismus zum Beispiel gesprochen, weil das Landschaftsbild so in Mitleidenschaft gezogen wird oder viel weniger diplomatisch und subtil ausgedrückt, wie Frau Tapeiner, wird davon gesprochen, dass es überhaupt keine Artenvielfalt mehr gibt und dass die hochgiftigen Pestizide die Gesundheit des Menschen in höchstem Grade gefährden.
Also dem Tourismus schaden tun jene, die mit Horrormeldungen die jeglichen Fundamente entbehren, dann in die Zeitung hinausgehen, in die ausländische Presse und den Finchgau als, giftiges Tal darstellen. Nicht? Also die sind jene, die dem Tourismus schaden. Wenn dem so wäre, dann dürften nicht in Schenna mehr Nächtigungen sein, als der gesamte Finchgau derzeit hat, weil in Schenna gibt es auch Obstbau. Und in anderen vielen Obstbaugemeinden in Latsch, Naturns, die haben alle mehr Nächtigungen, als der ganze obere Finchgau zusammen hat. Also der Tourismus im Finchgau, also der Obstbau im Oberfinchgau ist sicher nicht ein Problem des Tourismus. Der Oberfinchgau hat schon ganz andere Probleme. Nicht? Und ich glaube, man muss im Finchgau, im oberen Finchgau wirtschaftliche Entwicklung zulassen. Bio-Region Oberfinchgau ist gut und nett, aber da kommen wir wieder auf dem zurück, was ich vorhin zum Beginn gesagt habe. Das wären wir um ca. 1000 Hektar Biofläche in Südtirol, was derzeit im Obstbau den Markt, den gesättigten Markt beliefert. Und dann noch kämen noch mal 1000 Hektar dazu. Also dann würden dann Bio-Äpfel produziert, die auf dem normalen Markt abgesetzt werden müssen. Und so einfach ist es eben nicht, weil Bio-Äpfel ist ein geringer Ertrag und die Fruchtgrößen haben sind ein bisschen kleiner als die integrierte Produktion. Und das bedeutet dann, dass diese Äpfel auch als normale Äpfel, als integrierte Äpfel, wo sie ja durchaus verkauft werden, sind schlecht verkaufbar sind, weil der Apfelmarkt ist halt sehr komplex. Das heißt, 80 plus verkaufst du einen super Preis, 70 plus ist der Preis im Keller. Und das ist ein ganz diffiziler Markt, wo ich dann eine bestimmte Menge gut absetzen kannst und dann die andere Menge, auf gut Deutsch gesagt, in die Industrie liefern kannst. Nicht? Und da wird es natürlich schwierig. Aber ich bin überzeugt, dass es zu einem Ausgleich kommen wird, dass der Obstbau schärfere Spielregeln einhalten muss und einhalten wird im oberen Finchgau, dass es durch den Ausgleich möglich ist und dass es in diesem Bereich, ja, ich bin überzeugt, dass man in den nächsten Jahren dort schon einen Entwicklungsschub im ökologischen Teil dieser Nachhaltigkeit, also wirtschaftlich, ökologisch und sozial, dass wir dort einen vielleicht durch diese ganze Diskussion einen Entwicklungsschub bekommen. Und ich muss sagen, mich persönlich würde es freuen, wenn es so weit kommen würde.
Klingt optimistisch, Frau Rinner.
Vielleicht könnte man auch immer... Ich glaube, das pflichte schon bei, dass vielleicht eine reine Obstregion nicht tragfähig ist, Bio-Obstregion, aber vielleicht kann man dort auch diversifizieren. Ich glaube, das ist eben auch ein Punkt, denke ich, den die Biobauern ansprechen oder insgesamt. Wenn man von intensiver Landwirtschaft spricht, dann meint man ja nicht nur, dass man sehr viel Spritzmittel oder sehr viel Düngemittel oder Herbizide verwendet, sondern dann meint man natürlich auch, dass ich intensiver in dem Sinn bewirtschafte. Und da stellt sich für mich schon auch manchmal die Frage, kann man nicht in eine Diversifizierung gehen, sind vielleicht neue Märkte, wie eben angesprochen, wir importieren sehr viel Gemüse. Könnte man sich da nicht auch Modelle vorstellen, wo man eben ein Miteinander hat, wo man eben auch andere Wege findet? Das ist klar, wenn einer mal voranstürmt und es hat sich ausgezahlt, dann stürmen oft die Masse hinten nach. Aber vielleicht wäre eben die Diversifizierung, die Vielfalt, ich meine, das ist halt mein ökologisches Thema, in dem Bereich auch von Vorteil.
Können Sie sich das vorstellen, Herr Rinner?
Mein Thema ist es auch. Nicht? Schön. Das heißt, wir haben gerade zwei Projekte wieder laufen, im Wipptal und im Finchgau. Und die heißt Nikupas, also Nischenkulturen. Und die geht genau in die Richtung. Vielleicht einige von Ihnen kennen das Projekt Regiokorn, das auch von uns gestartet ist, wo wir mittlerweile jetzt über 100 Hektar wieder Roggen- und Dinkelfelder haben. Also wir wollen, dass unsere Landwirtschaft bunter wird. Das ist die einzige Chance, die wir da haben, dieses Zusammen eben zwischen den großen Produktionen, die brauchen wir auch, die sichern die Wertschöpfung. Die Obstwirtschaft sichert 56% der Südtiroler Wertschöpfung auf einem Viertel der Intensivwiesen und Acker- und Obst- und Gehölzkulturen auf einem Viertel der intensiv genutzten landwirtschaftlichen Fläche. Und wenn die Südtiroler Landwirtschaft so lebendig da steht, mit 18.000 Familien, die von der Landwirtschaft noch leben können, ganz oder teilweise, dann ist es auch darauf zurückzuführen, dass eben in Südtirol noch eine, in der Landwirtschaft noch eine relativ hohe Wertschöpfung zu erzielen ist. Und ich glaube, diesen Mehrwert, und da reden wir immer von der sozialen Nachhaltigkeit, nicht? Das sind nicht nur 20.000 Betriebe, das sind 20.000 Arbeitsplätze, die damit abgedeckt und abgesichert werden, nicht? Und ich glaube, auch das müssen wir berücksichtigen. Und ich sage, die Südtiroler Landwirtschaft ist weitaus besser, als derzeit vielfach kolportiert wird.
Wir haben den Umweltschutz noch nicht angesprochen, vielleicht am Ende der Diskussion, dass wir das jetzt noch machen. Frau Tappeiner, wie steht denn Südtirol im europäischen Vergleich, im europäischen Kontext da, was jetzt Landwirtschaft und Umweltschutz betrifft?
Das ist jetzt relativ schwer einzuschätzen, weil es sind vorhin auch die Zahlen genannt worden, der Biobetriebe, und das sind aber natürlich auch ganz massive politische Maßnahmen, die hier gesetzt wurden, zum Teil, dass eben dieser hohe Anteil an Biobetrieben vorhanden ist. Also unsere Studie zeigt jetzt einfach, was jetzt die Böden anbelangt, dass Südtirol relativ gut dasteht, mit dem haben wir ja angefangen, aber es besteht, und das, glaube ich, hat die Diskussion sehr deutlich gezeigt, auch deutlich Verbesserungsbedarf in Richtung einer natürlicheren Kreislaufwirtschaft, von natürlicheren Nährstoffkreisläufen und eben, wie schon angesprochen, eben auch Schädlingsbekämpfungsmittel oder, wie es hier genannt wurde, Pflanzenschutz, eben auch zum Teil auf natürlicheren Wege. Also da bin ich überzeugt, dass wir hier noch viel Potenzial haben. Und die Vielfalt wurde ja schon angesprochen. Ich denke, gerade die Vielfalt in der Produktion führt natürlich dann auch wiederum zu einer biologischen Vielfalt insgesamt.
Ich denke, das war ganz ein schönes Schlusswort. Wir sind uns also einig, es geht um nachhaltige Landwirtschaft. Nachhaltig bedeutet, das hat auch diese Diskussion jetzt gezeigt, ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit und soziale Nachhaltigkeit. Die Diskussion ist unter dem Titel gestanden oder unter der Frage, verlieren wir an Boden? Ich würde jetzt gern das Wort an Sie weitergeben und Sie einladen, mit uns noch einmal mitzudiskutieren und mitzudenken zu jedem Thema, das wir angesprochen haben, ob Bio oder Böden oder Umwelt oder Finchgau. Es ist alles erlaubt und Sie können alles fragen und Sie bekommen auf jede Frage eine Antwort.
Bitte. Also Sie haben gesagt, dass die Böden, also dass Studien ergeben haben, dass die Böden eigentlich im Moment recht gut dastehen. Aber ist das eine Momentaufnahme oder wohin geht die Tendenz?
Bodenlebewesen sind Lebewesen, die sich nicht sehr weit wegbewegen. Wir können zum Beispiel in einer landwirtschaftlichen Fläche die vielleicht erst 20 Jahre eine landwirtschaftliche Fläche ist, immer noch den Einfluss etwa von Waldtieren sehen, wenn das vorher ein Wald war. Das heißt, hier ändert sich sehr langsam etwas. Und ich denke, dass die Tendenz schon eher in positivere Richtung geht. Die Hypothese, dass etwa im Weinbau oder im Obstbau das so tot ist, hängt auch damit zusammen, dass früher unheimlich viel mehr an Schadstoffen in den Boden hineingekommen sind. Wenn allein das Kupfer wurde vorhin angesprochen, also da liegen wir heute vielleicht bei ein bis, weiß ich nicht, ein bisschen mehr als ein bis drei Kilogramm in etwa. Vorher, vor 30, 40 Jahren war das mindestens das Zehnfache. Also es wird deutlich weniger gespritzt und das ist sicher die richtige Richtung. Und ich denke auch, das ist eine Frage des Beratungsrings, der das hier aufgegriffen hat, und auch eine Frage des empfindlichsten Körperteils des Menschen, nämlich seiner Brieftasche.
Gibt es weitere Fragen?
Ich habe jetzt nicht gerade eine Frage, aber ich vermisse einfach was. Und das ist einfach, es wird immer nur das Materielle geforscht, aber nicht das Energetische. Das Energetische ist ganz wichtig, weil wir wissen ja praktisch, dass die biologischen Lebensmittel viel gesünder sind, weil sie den Körper keine Energie rauben, wenn der Mensch verarbeiten muss. Und im Gegenteil, wenn man was isst, wo viel Gifte sind, dann braucht der Körper einfach zu viel Energie. Und deshalb ist einfach so, dass viele Menschen dann erkranken, weil sie an Energiemangel weil sie einen Energiemangel haben. Wir wissen auch, dass auch das Wasser, was benutzt wird, ganz wichtig ist. Das ist auch in Oberfinchgau in Malz beim letzten Vortrag auch bestätigt worden von Herrn Doktor, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt. Also das Wasser ist sicher ganz, ganz wichtig. Das Wasser, wir haben heute ein totes Wasser und wir sollen uns wirklich einmal überlegen, ob wir da nicht auch mal Forschungen machen und mal wirklich schauen mit einem vitalisiertes Wasser, ob wir dann nicht auch schneller zu mehr biologischen Produkten kommen. Ich habe das schon mal versucht, in der Leinburg vorzustellen, eine Idee, wo man wirklich 100 Euro im Monat vielleicht investieren hätten müssen, aber leider habe ich keinen Erfolg gehabt. Habe das ein paar Bauern vorgestellt und jeder hat gesagt, aber wenn es die Leinburg nicht genehmigt, dann kann ich nichts tun, ich darf nichts verändern. Ich möchte jetzt vielleicht doch noch fragen, gibt es doch noch einen Weg, wo man dann kann das Energetische auch einmal forschen?
Ob die Frau Tabeiner als Ökologin die richtige energetische Forscherin ist, das sei dahingestellt.
Frau Tabeiner ist zutiefst Naturwissenschaftlerin und muss einfach hier, und erklärt es auch ganz gerne öffentlich, es gibt einfach naturwissenschaftlich keine Studien, die die Aspekte, die Sie jetzt angesprochen haben, bestätigen würden. Das sind Dinge, ich denke, es wurde vorhin angesprochen, Bioproduktion und auch überzeugt sein, Bio-Obst und Bio-Gemüse zu kaufen, ist auch eine Lebenseinstellung. Und ich denke, wenn jemand mit dieser Lebenseinstellung, mit energetischem Wasser, sich wohler fühlt, und da gibt es sehr wohl Studien, die zeigen, dass das sehr wichtig ist, dann soll er das auch machen. Rein naturwissenschaftlich, es gibt Studien dazu, ob sie jetzt ausreichend sind, wage ich nicht zu beurteilen, aber rein naturwissenschaftliche Studien zeigen einfach keinen Unterschied zwischen dem sogenannten energetischen Wasser und nicht energetischen Wasser. Und wie gesagt, ich bin Naturwissenschaftlerin und stehe auch dazu. Einen kleinen Punkt möchte ich noch ergänzen. Integriert produziertes Obst oder konventionell produziertes Obst ist natürlich genauso biologisch. Das ist ja etwas, was jetzt mich als Ökologin und Biologin, wenn wir sagen ökologisch produziert, jedes Obst, das wir essen, ist Biologie. Ja, also das möchte ich schon betonen und ich glaube auch nicht, dass wir hier Obst haben und Gemüse haben, das voll von Gift ist. Also das lassen unsere ganzen Richtlinien nicht zu und ich glaube auch nicht, dass der Bauer so produzieren möchte.
Das hat Herr Rieder ja auch gemeint. Bitte.
Der Bauer hat ja selbst das größte Interesse, dass da, weil er ist ja jener, der am meisten ausgesetzt ist im Fall. Nicht? Und der Bauer vertraut natürlich auch auf die entsprechenden Mittelprüfungen und Zulassungsverfahren. Nicht? Auf was soll er sonst vertrauen, außer als auf die Zulassungsverfahren von diesen Mitteln, dass wenn dann diese 100, ich war vorgestern in der Schweiz und Schweiz lässt ja auch Pflanzenschutzmittel zu, ist ja nicht innerhalb der EU, aber lassen dann die Pflanzenschutzmittel dann in einem eigenen Verfahren zu und da sagen sie, da kommen 100 Aktenordner, die von Wissenschaftlern dann untersucht werden, ob die Studien handfest sind und erst wenn diese Überprüfung dann überstanden wird, dann wird dieses Mittel dann, dieser Wirkstoff dann zugelassen. Und genauso wie der Landwirt darauf vertrauen muss, dass das passt, muss natürlich auch der Konsument darauf vertrauen und ich glaube, er darf auch darauf vertrauen, dass das passt. Und wenn man weiß, dass in Südtirol von den zulässigen Rückständen 90% unter 10% dieser zulässigen Rückstände liegen, dann und letzthin erst die Zeitung Ökotest wieder verschiedene Gemüsesorten untersucht hat und dort eben Gemüse Südamerika, Türkei recht schlecht abgeschnitten hat und beim Apfel das Ergebnis war und jeder weiß, wie Ökotest testet, also die schauen schon, dass sie was finden, wenn was da ist. Der Apfel ist keine Sünde, so nach dem Sukkus, also es ist besser, sie essen einen integrierten Apfel, als sie essen überhaupt keinen Apfel, nicht? Also ist die Gesundheitswirkung sicher positiver, wenn sie überhaupt einen Apfel essen, als wenn sie gar kein Obst und Gemüse essen, nicht? Aus Angst, es könnte irgendwas sein. Nicht?
Es gab da, glaube ich, noch eine Frage.
Ich würde gerne dazu sagen, Sie haben davor gesagt, man kann jemand vorschreiben, was er auf seinem Grundstück anbauen darf. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, da stehe ich ja selber voll dahinter. Allerdings, wenn die Anbauweise von meinem Nachbar mir meinen eigenen Anbau einschränkt oder behindert, dann ist es auch wieder eine Einschränkung von jemand anders halt. Nicht? Ich selber bin Bio-Obstbauer seit mehreren Jahren schon. Ich auf meinem eigenen Betrieb habe finanzielle Einbuße durch Überwehungen von Nachbarn. Das beläuft sich ungefähr 15% von meinem Bruttoeinkommen. Das heißt, es geht brutto per netto, geht 15% von meinem Einkommen weg. Durch den, was ich entweder Flächen ausfallen an, die wo ich selber Hecken pflanze, weil der Nachbar nicht bereit ist, etwas zu tun, beziehungsweise wo ich bohre, einfach konventionell verkaufe, um in meinen Kunden zu gewährleisten, dass sie nicht kontaminierte Ware kriegen, nicht, um das einfach so zu handhaben. Es gibt allerdings praktische Beispiele, die zeigen, dass es auch anders mit Nachbarn zusammenzuarbeiten sehr gut funktioniert und da werden wir am meisten in Zukunft daran arbeiten. Da arbeitet auch der Bauernbund aktiv mit, Gott sei Dank. Und aus dem Dienst möchte ich noch eine kurze Anekdote erzählen, das ist mir erst vor ganz kurzer Zeit passiert. Bei einem Nachbar oder bei einer Nachbarin, muss ich sagen, haben wir relativ gut zusammenleben. Da behandle ich die ersten zwei Reihen von ihr mit und die haben eigentlich keine Kontaminierung. Aus rechtlichen Gründen, auf Anraten vom Bauernbund, ist das in Zukunft nicht mehr so leicht möglich, weil sie sagen, zwischendurch entsteht ein Durchfahrtsrecht. Dann hat sie gesagt, da hat sie ein bisschen Bedenken. Dann hat gesagt, na gut, dann lassen wir das halt. Das ist dokumentiert eventuell, das brauchen wir nicht ablehnen. Ja, können wir machen. Auf jeden Fall. Dann habe ich gesagt, dann lassen wir das halt in Zukunft. Sagt sie, nein, das geht nicht, weil er von der Reihe hat sie einem gerne die Äpfel mit heimnehmen, weil das ja nicht gespritzt, zumindest nicht mit chemischen Pflanzenschutzmitteln.
Gibt es sonst noch eine Frage?
Eine kurze Frage zum Thema kurze Kreisläufe. Und da ist der Fall in der Milchwirtschaft ist ja der, dass die Futtermittel eigentlich nicht vor Ort produziert werden, dass die, also ich weiß nicht genau, wo die produziert werden, dass die von irgendwoher transportiert werden und unsere Kühe ihre Milch zu einem relativ großen Teil eigentlich über diese Futtermittel auch erst liefern. Eine Frage an die zwei Bauernvertreter, woher kommen die Futtermittel für die Südtiroler Milch? Ja.
Also das stimmt, die heutige Leistungsanforderungen an eine Milchkuh, die könnte man, gerade was die Eiweißkomponente angeht, sicher nicht mehr mit den eigenen Futtermitteln decken. Es gibt aber auch andere Beispiele und da ist auch, verweise ich auf diese Untersuchung der Universität Bozen, wo man auch mit einem guten Grundfutter, mit einem guten Grundfutter eine relativ gute Milchleistung erzielen kann und dann natürlich auf Kraftfutter verzichtet und dann unterm Strich die Leistung oder der Gewinn pro Arbeitsstunde dann nicht schlechter ist als in einer intensiver betriebenen Landwirtschaft, wo die Futtermittel dann zugekauft werden. Es garantiert, dass die Futtermittel gentechnikfrei zugekauft sind. Man darf Futtermittel nur vom Sennereiverband zugelassenen Futtermittelfirmen, also überprüften und kontrollierten Futtermittelfirmen zukaufen. Das schränkt natürlich die Einkaufsmöglichkeit ein, was jetzt das Kraftfutter angeht. Aber bei diesen Kraftfutterpreisen wird sich das Problem auch entflechten in den nächsten Jahren, weil die sehr, sehr hoch sind. Also derzeit sind der Weizen-Getreidepreise sehr, sehr hoch und damit die Kraftfutterpreise auch sehr, sehr hoch. Und es rentiert sich schlichtweg ökonomisch nicht mehr, viel vorne hineinzubuttern, weil hinten zu wenig rausschaut dann. Und auch da glauben wir, dass wir mit dem Beratungsring für Berglandwirtschaft unsere Mitglieder zum Rechnen bekommen. Weil viele glauben, wenn sie viel Umsatz machen, dann schaut man entsprechend viel aus. Aber der Umsatz ist nicht entscheidend. Umsatz bedeutet in erster Linie mal viel Arbeit, damit die entsprechend viel Umsatz haben. Aber noch lange nicht ein Gewinn, was unterm Strich herausschaut. Und bei Produktionskosten bei uns in der Milchwirtschaft von über 40 Cent pro Kilogramm Milch und ein Auszahlungspreis, der jetzt bei 48 Cent liegt, kann man sich rasch ausrechnen, was dann unterm Strich bleibt. Wenn man dann noch das Grundfutter dazu kauft, bin ich davon überzeugt, dass der nur für die Arbeit arbeitet. Also der arbeitet nur, damit er den ganzen Tag, das ganze Jahr arbeiten kann, aber sicher nicht, damit er einen Gewinn macht. Deswegen wird sich da sicher einiges entspannen, auch aufgrund der Preislage einiges entspannen. Und bei den Bio ist es noch mal komplizierter, aber ihm lasse ich.
Da kann der Herr Oberholenzer zu dem Thema, die Frage war ja auch an ihn gerichtet.
Also da grundsätzlich ist, wie der Herr Rinner sagt, also wird speziell in den vergangenen Jahren ist sehr, sehr viel Futter zugekauft worden. Das Problem, denke ich, löst sich ein bisschen mit den hohen Preisen, die das Getreide nun mal hat in der letzten Zeit. Aber man muss vielleicht auch einen Schritt wieder zurückgehen und einmal überlegen, was ist denn ein Wiederkäuer, egal ob das jetzt eine Kuh, ein Schaf oder eine Ziege ist, was ist denn eigentlich die Qualität eines Wiederkäuers? Und ich zitiere jetzt einen Professor aus Gumpenstein aus Österreich, der bei der Bioland-Tagung heuer im Winter am Ritten gesagt hat, da ging es um die Weidewirtschaft und da wurden halt auch einige Bedenken von Bauern gesagt, die vorgebracht haben, ja, wenn ich die Kuh auf die Weide lasse, dann gibt sie weniger Milch. Und er hat gesagt, also grundsätzlich könnt ihr euch eins merken, der Wiederkäuer und das Gras kennen einander seit 15 Millionen Jahren. Also diese Symbiose funktioniert, das könnt ihr euch sicher sein. Das Zweite ist, sie haben sehr intensive Studien gemacht, dass man imstande ist, mit einer sehr intensiven Kurzrasenweide im Grunde das Kraftfutter auf dem eigenen Betrieb zu produzieren. Das heißt, dass das im sogenannten Dreiblattstadium des Grases oder des Weidegrases der Pflanzen, wenn die Weide richtig gepflegt wird, dass man da Inhaltsstoffe hat in den jungen Trieben, die bei Weitem den Hektarertrag eines Sojaackers überschreiten. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was wir als Grünlandbauern, als Viehbauern, oft welchen Wert wir eigentlich auf der Wiese liegen lassen. Ich sage nicht bewusst nicht auf der Straße liegen lassen, den wir auf der Wiese liegen lassen. Also man muss auch mit einem Argument, mit einer falschen Meinung vielleicht aufräumen. Biologische Wirtschaftsweise muss nicht Extensivierung heißen. Also biologische Arbeitsweise kann mitunter sehr intensiv sein. Und eine gut genutzte Weide oder ein gut genutzter Acker mit Zwischenfrüchten, mit Gründüngung, mit entsprechenden Kulturen oder speziell eine Weide auch in unwegsamen Gelände, man muss dann halt die richtigen Tiere dafür auswählen. Das kann intensivst Landwirtschaft sein. Und da bin ich der Meinung, da hat die Berglandwirtschaft in Südtirol noch einiges zu lernen. Weil wir meinen immer, wenn wir Weidewirtschaft betreiben, dann lasse ich die Kühe halt in eine Fläche, die ich eh nicht mähen kann. Aber wir sollten eigentlich die besten Flächen für die Weide nutzen und sollten uns das Kraftfutter am eigenen Betrieb produzieren mit der richtigen Bestoßung und sollten eventuell etwas Grundfutter zukaufen. Das wäre meiner Meinung nach die logische Lösung.
Ja, ich wollte noch ergänzen, ein riesiges Umweltproblem entsteht natürlich bei der Zukauf vom Kraftfutter. Und da gebe ich mal nicht ganz recht, da kommt hinten nämlich wahnsinnig viel bei der Kuh heraus, das wir nirgends mehr unterbringen. Also wir haben wahnsinnig viel Gülle und diese Gülle, die bringen wir ja nirgends unter. Und das bedeutet enorme Umweltprobleme einerseits auch, weil wir einen enormen Stickstoff-Eintrag in den Böden haben, weil wir die natürliche Humusschicht der Böden damit zum Teil zerstören. Aufs Bodenlebewesen, auf die Bodenlebewelt wirkt sich das auch massiv aus. Und da möchte ich auch eine Anekdote erzählen. Also erstens einmal aus unserem Projekt Soildiff, wo wir ja auch Biobetriebe bewirtschaftet haben. Ich habe also einen der Bio-Grünlandbetriebe, der so eine intensive Wiese gehabt, also mit einer enorm geringen Artenvielfalt. Das ist die eine Anekdote, aber das war ein einziger. Und die zweite Anekdote ist, dass in einer solchen Diskussionsrunde ein Schweizer Bauer gesagt hat, ja, er spart sich auch viel Geld, weil er weniger Maschinen braucht, weil er seine eigenen Tiere eben hinausschickt auf seine Weide. Und damit braucht er viel weniger Maschinen, um das Heu einzubringen.
Herr Rinner?
Ja, natürlich sind wir nicht in Neuseeland, wo wir das ganze Jahr das Vieh auf der Weide halten können und mit der mobilen Melkstand dann hinfahren können und die Kühe zusammentreiben und dann mit der Milch wieder wegfahren und nicht einmal einen Stall brauchen, sondern wir müssen natürlich einlagern und deswegen die guten Wiesen schon mähen und nicht beweiden. Und die schlechten sollen ja auch beweidet werden, also das ist ja auch aus landschaftspflegerischer Sicht unbedingt notwendig auch. Ansonsten natürlich, wir haben vielfach in der Landwirtschaft Zielkonflikte, nicht? Und wenn wir heute aus Tierschutzgründen auch berechtigterweise, gerade bei den mittelgroßen und größeren Betrieben sagen, wir brauchen Freilauf, macht's Freilauf, Laufstallhaltung und nicht mehr Raumbindehaltung. Bei den kleinen Betrieben ist es ein bisschen schwieriger und in Berglagen, nicht, weil da kann ich keinen Freilaufstall machen, weil wenn ich irgendwo am Sonnenberg in Finchgau will, 5 Quadratmeter ebene Fläche haben, dann muss ich 5 Meter hohe Mauer aufstellen, damit ich dann eine ebene Fläche kriege. Also da geht es schon aus diesem Grund nicht. Aber wir haben natürlich mit diesen Forderungen des Tierschutzes mehr Laufstelle, dann das nächste Problem mit der Güllewirtschaft, weil Laufstall bedeutet dann entsprechend Gülle und das muss dann natürlich entsprechend wieder untergebracht werden. Aber wir haben in Südtirol jetzt, während es in anderen Gebieten sehr, sehr große Probleme gibt, wirklich mit Nitratauswaschungen und so weiter, haben wir in Südtirol dort noch keine Probleme. Nicht? Also wir überschreiten in Südtirol, außer in vielleicht im Brunecker-Tollkessel, wo es bekannt ist, überschreiten wir nirgends die Nitratgrenzwerte und dort überschreiten wir sie auch noch nicht. Nicht? Deshalb müssen wir aufpassen, was wir dort tun. Und wir sind auch dort in diesem Bereich in Verhandlungen auch mit dem Amt, mit der Abteilung 28, Amt für Naturschutz und werden auch dort Lösungen finden, damit die Pflanzenvielfalt und der Landwirt eine Existenzberechtigung behält.
Herr Oberholenzer, Sie sehen das vermutlich ein wenig anders, wirklich keine Probleme?
Ja, wenn wir ans Beispiel anknüpfen, das der Herr Rinner gesagt hat, der Brunnekartalkessel hier in Südtirol, wo wirklich großflächig Ackerbau betrieben wird, Hier gäbe es eigentlich eine ganz einfache Lösung, indem man gezielt Zwischenfrüchte anbaut und die Äcker einfach nicht über Monate nackt so liegen lässt, wo man vielleicht das dann im Frühjahr als Gründüngung einarbeiten kann, und dann hätte man schon sehr, sehr viel gegen die Nitratauswaschung und für das Bodenleben getan. Nicht nur für das Bodenleben, sondern auch für die Fruchtbarkeit des Ackers schlechthin. Also das wären wirklich einfache Lösungen, wo niemand auf Bio umstellen muss, wo wirklich die schlicht und einfach erprobt sind und die einfach funktionieren würden. Zum anderen gibt es Laufstalltechniken, und da ist sicher der neue Beratungsring oder das sehr gefragt. Es gibt Laufstalltechniken, wo man mit Drehmist arbeitet, wo man mit verschiedenen ganz einfachen, viel billigeren Lösungen arbeitet als Güllegruben und Vollspaltenböden und solche Sachen, wo es viel, viel einfachere Lösungen gibt, wo man auch das Gülleproblem viel eher im Griff hat. Natürlich, wenn ich am Berg eigentlich im Grunde eine bis eineinhalb groß wie ein Heiden pro Hektar vom eigenen Futter ernähren kann und ich halte halt zwei oder drei, dann wird es dieses Problem werden wir nicht lösen. Also da ist ein Stickstoffüberschuss, der einfach zu groß ist. Aber wir können einiges tun mit Festmist, mit bearbeiteten Mist, mit verarbeitetem, mit kompostiertem Mist kann sehr, sehr viel verbessert werden. In dem Sinne ist sicher in den letzten Jahren einiges ein bisschen falsch auch beraten worden, weil eigentlich sehr, sehr viele Bauern nur mehr in Richtung Gülle eigentlich ihre Stallungen eigentlich angepasst haben. Und das finde ich schade, weil einfach einmal haben sie mehr Geld ausgegeben, als notwendig gewesen wäre, und zweitens haben sie irgendwo langfristig für ihre Böden eigentlich nichts Gutes getan. Ich habe ein Gespräch mit einem bayerischen Bauern im Kopf, der gesagt hat, der das gleiche Problem hatte, der die Verunkrautung auf der Wiese hatte, der da ein schweres Ampferproblem hatte, das in der Grünlandwirtschaft ja sehr akut ist und sehr weit verbreitet ist. Und wo wir halt auch mit unserer Mentalität unterwegs sind, dass eigentlich gegen jedes Problem gibt es ein Mittel, nicht? Wo die Bauern halt zu Fuß oder mit dem Traktor oder oft auch mit Roundup total alles totspritzen, umbrechen und neu einsehen. Aber nach zwei, drei Jahren haben sie das gleiche Problem wieder. Der hat gesagt, als er auf Bio umgestellt hatte und ein schweres Ampferproblem hatte, hat er einen langjährigen Biolandwirt gefragt, wie er seine Wiesen ampferfrei bekommen hat. Dann hat er ihm geantwortet, du musst deine Böden in die Lage versetzen, dass sie den Ampfer nicht mehr brauchen. Und er hat gesagt, ich hätte ihm damals eine schmieren können, nicht? Weil er halt einfach so im Kopf hatte, wie man Probleme löst, dass man einfach Symptome bekämpft, anstatt wirklich die Ursachen von Grund auf anzugehen. Er hat dann mit Gesteinsmehl seine Gülle bearbeitet, belüftet und sehr gut aufbereitet und eigentlich in mehreren Jahren sehr gut auf die Düngung geachtet und auf die Nutzung mit Frühjahrsweide und so weiter kann man sehr, sehr viel tun. Also das sind alles einfache Mittel, wo man in die richtige Richtung arbeiten kann. Und grundsätzlich, wie es die Frau Tabeiner vorhin gesagt hat, ist das Bodenleben, Bodenverbesserung, Bodenbearbeitung eigentlich eine Lebensaufgabe eines Bauern. Also das ist ein sehr, sehr langfristiges Projekt, wo man nicht innerhalb von einem Jahr eigentlich alles auf den Kopf stellt. Deswegen auch diese totalen Totspritzungen, also die würde ich mit sehr, sehr großer Vorsicht genießen, weil das eigentlich nicht das Problem löst.
Meine Damen und Herren, wir müssen leider langsam zu einem Ende kommen. Das waren schon ein paar wichtige Punkte. Es geht um Ursache, um Wurzel, um das Probleme an der Wurzel anzupacken. Es gibt oft einfache Lösungen für sehr komplexe Themen. Es ist ein Thema mit vielen Aspekten und es ist ein komplexes Thema. Wir werden es hier nicht zur Gänze und bis zum Ende durchdiskutieren können. Aber es gibt jetzt die Möglichkeit, bei Getränken und kleinen Leckereien und vor allem guter Musik noch weiter zu diskutieren über dieses Thema oder über andere Themen. Ich darf Sie auch noch hinweisen auf die nächste Veranstaltung, die findet am kommenden Mittwoch statt, und zwar zum Thema Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte und Forscher gemeinsam ermitteln. Ein spannendes Thema, das hoffentlich dann auf der Terrasse bei lauen Sommertemperaturen abgehalten werden kann.